palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Grüße in die Runde, Wochenstart, neue Folge Serie Amore ist am Start mit mir, Mario Rica, und natürlich auch mit Mario Soike.
Hallihallo.
Uns haben Nachrichten erreicht, sogar schon welche mit Anleihe an den Super Bowl. Francesco hat sich da nicht lumpen lassen. Aber zunächst, wie geht's dir eigentlich? Das ist schon wieder so klinisch, businessmäßig, wie ich hier reingehe.
Ja, du bist halt professionell. Ja. So kennen wir uns ja auch.
Mhm.
Ja, ist ja auch eine rein professionelle Beziehung, die wir führen.
So.
Ja, langsam wieder ausgeschlafen.
Okay, sehr gut. Ich tatsächlich ja. Irgendwie auch.
Aber nicht wegen Super Bowl natürlich, sondern weil ich vor einer Woche bis spät in die Nacht für Transfernachrichten gesorgt habe. Für die habe ich gesorgt, ne? Ja.
Das, bist du jetzt auch schon in dem Alter angekommen, wo dich das gleich eine ganze Woche den Rhythmus zerschießt?
Die ersten Tage danach auf jeden Fall. Und dann habe ich natürlich auch wieder Dinge getan, die nicht dabei geholfen haben, dass er wieder entsteht.
Warst du bei den Deftones?
Unter anderem.
Okay.
Und das war fantastisch.
War gut?
Aber das war schon, das war am Tag vor dem Deadline Day.
Ah, das ist so, schon mal Prophylaxe gemacht.
Ja, genau. Einmal nochmal das Gehirn richtig frei bekommen, so.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Also jetzt, dann können wir jetzt wieder auf die professionelle Ebene rüber wechseln.
Du hast ja noch gar nicht gesagt, wie es dir geht.
Ach so.
Du hast den Super Bowl doch geguckt. Bist du wach?
Ich bin wach, tatsächlich. Oh. Ich habe gerade vorhin überlegt, weil ich fühle mich trotz Super Bowl so frisch. Und dann habe ich überlegt, woran das liegen könnte. Und die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass Milan ja spielfrei hatte dieses Wochenende wegen Olympia und ich kein Allegri-Ball schauen musste.
Ich dachte schon, das liegt daran, dass du dein Snackstadion nicht komplett aufgegessen hast.
Tatsächlich habe ich das dieses Jahr nicht gebaut. Aber und habe mich sonst auch weitestgehend, was das Gefresse angeht, zurückgehalten, weil ich habe ihn auch ganz alleine geschaut. Eigentlich wäre ich beim Freunden gewesen, aber hier ist schon wieder ein Familienmitglied nicht ganz so gut beieinander, weswegen ich eigentlich die Tage vor dem Super Bowl, vielleicht bin ich auch deswegen frisch, weil ich einen guten Nachtrhythmus hatte, weil ab und an aufgestanden werden musste, um ja, dann danach wieder versucht werden konnte, weiterzuschlafen. So.
Okay.
Welches auch aus hygienetechnischen Gründen nicht zu sehr auf die Details eingehen.
Dann weiterhin gute Besserung.
Ja, das ist.
Nach nebenan.
Ja, war mal so. 2 Wochen keine Schule, 1 Woche Schule, jetzt wieder so. Aber es ist die Zeit.
Das sehe ich aber auch so. Also 1 Woche Schule und 1 Woche mal nicht ist eigentlich auch ein guter Rhythmus.
So, ich finde, man muss ja relativ früh anfangen, auch da bei den Kindern mal diese 4-Tage-Woche irgendwie weiter zu fördern. Nimm das, Friedrich Merz.
Mhm.
Und ich bin auch so, wenn zum Beispiel, wenn krank ist, da werden auch keine Hausaufgaben nachgeholt. Weigere ich mich einfach. So, muss nicht gemacht werden. So, also jetzt. Fußball. Serie Amore. Calcio. Lukas hat er noch geschrieben. Thema Spielerbruch bei Inter. Es lag in der Hand von Audero. Wenn er sagt, dass er weiterspielen möchte, geht das meiner Meinung nach voll in Ordnung, nicht abzubrechen. Hatte ich so nicht auf dem Schirm tatsächlich. Sonst hätte ein einziger Idiot ein ganzes Spiel in der Hand. Das würde den ganzen Idioten für die Zukunft alle Möglichkeiten bieten, Spiele von Kontrahenten relativ leicht zu manipulieren. Die gerechte Strafe hat er sich ja schon selbst zugefügt. Ich weiß tatsächlich diese Geschichte, ich habe das nicht verifizieren können, das stand da über irgendwo, dass ihm wohl ein zweiter Böller in der Hand losgegangen ist und er ein paar Finger verloren hat. Aber, also, ja, ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung.
Inter, ja, genau, hat Kontext vom Cremonese-Spiel gegen, ja, Inter. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen.
Gibt auf jeden Fall auch eine Auswärtsfahrersperre, was dann tatsächlich auch wieder dazu geführt hat, dass andere Fanszenen, die ja irgendwie die gesamte Jahr gesperrt sind, sich gefragt haben, warum die nur 3 Monate und so. Und wir gegenseitig wieder mit dem Finger aufeinander gezeigt. Und ja, ich glaube, dass Kollektivstrafen nie die Lösung für irgendein Problem sind. Folgentitel kommt von Francesco, hatte ich schon angedeutet, in Bezug auf die ganzen vielen Tore der Nachspielzeit back in the 90s. Gefällt mir eigentlich am besten, weil 90, 60, 90 war auch eine Idee für die Super Bowl-Anleihe. Weißt du, weil 60 Minuten Spielzeit beim Football.
Ah, ja.
Aber ist mir trotzdem ein bisschen zu sexuell.
Okay.
Ja. Oder bist du mit Back in the 90s zufrieden?
Ja, klar. Das, ja, also, ist, passt ja auch dann wieder in der Rückschau zu meinem Konzert. So.
Richtig, sehr gut, sehr gut. Weil sich das irgendwie letzte Woche auch schon so bewährt hat, würde ich diese Woche auch gerne wieder in den Ligen weiter unten anfangen, in dem Fall in der Serie B. Und da kam noch ein Nachtrag, wieder schriftlich eingesendet, diesmal von Dominik vom 28. Januar. Also da war das Spiel, das er sich angeguckt hat. Und er schreibt: Hallo an die besten Podcaster. Da geht man mal runter wie Öl. So. Liebe Grüße, Dominik. PayPal kommt. Heute ein kurzer Erlebnisbericht vom FC Südtirol gegen Catanzaro in Bozen. Ergebnis 2:1. Per Pedes ging es bei mehr als angenehmen 9 Grad vom Bahnhof aus gen Stadion Trusso. Bei der dort befindlichen nahegelegenen Bar sah man gleich einige Kalabresen plötzlich umdrehen. Grund: Die örtliche Fanszene sang sich bei Bier und Rauchtöpfen ordentlich fürs Spiel ein. Lustiger Moment. Nach dem Entern des Crowns wurde sofort das Hauptaugenmerk auf den Gästeblock gerichtet, der mit mehr als 500 Giallorossi bestückt war. Im Nebenblock waren auch noch einige zugegen. Die legendäre UC-Zaunfahne, Ultras Catanzaro, hing, und wohl deshalb war in Zeiten der Gästeverbote die Anreise schon ein Erfolg. Zu Spielbeginn durften noch die Tough Guys aus Salzburg, die ja noch Winterpause haben, 2 kleine Zaunfahnen über diese hängen. Illustres Publikum also. Wie viele Gäste direkt aus Kalabrien angereist waren, lässt sich natürlich nicht genau beziffern, vor allem, da die Mitwachquote beim ersten Schlachtruf "Wir sind Catanzaresi" quasi 100% war und auch in der Folge unglaublich stark daherkam. Es war sicher nicht der ganz typische süditalienische Tifo, der teils auch ins Argentinische gehen kann, sondern mehr eine Playlist vieler Klassiker, die mit teils einer eigenen Note vorgetragen wurden. Ganz großes Kino also. Denn schönes Material samt zahlreicher Schwenkfangen durfte auch nicht fehlen. Interessant war dabei vor allem der Doppelhalter der Sektion Zürich. Nervig war dagegen, wie der Heimverein derzeit die Matches zu zelebrieren versucht. Und zwar mit auf horrendem Dezibelniveau aufgedrehte DJ-Anlagen. Muss nicht sein, denn die Serie B bietet tolle Gastvereine, welche ja zumeist keine Rivalitäten mit der Heimseite aufweisen und gleichzeitig den Stadionbesuch auch für die Heimfans zu etwas Besonderem machen. Die Heimszene ist natürlich mittlerweile auch stetig am Wachsen, doch im Vergleich zu den Granden des Tifo Italiens auf einem ungleich niedrigerem Niveau. Fußball wurde natürlich auch gespielt, wobei ein robustes und körperliches Südtirol gegen filigranere Catanzaresi die Oberhand behielt. Alles Nennenswerte spielte sich in der sehr geilen Halbzeit Nummer 1 ab, so etwa das 1:0, ein wuchtiger Abstauber von der Strafraumgrenze, das 1:1 nach einem Zuordnungsproblem der Heimmannschaft sowie das 2:1 von Merkay, welcher dem letzten Verteidiger Catanzaros davon eilte und wie so oft aus meiner Sicht provokant jubelte, dieses Mal in CR7-Manier. Naja. Bei Südtirol gibt es übrigens 2 Stadionsprechende. Der Herr, nervig, überschwänglich, hyperventilierend, seine Kollegin, professioneller, angenehm in der Art und klar in der Sprache. Alles in allem ein mega Gästeauftritt in einem schnuckeligen Stadion, dessen Heimverein nun bereits 4 Siege in Folge feierte. Durchaus zu gefallen weiß. Und wohl auch in Zukunft die Serie B beehrt. Und dann schreibt er noch: PS, weil darüber hatten wir auch mal gesprochen, zu den gestörten Schweigeminuten noch ein kleiner Input. Einordnen kann es dann ja jeder selbst. Zahlreiche Fanszenen hatten sich in den letzten Monaten aufgrund der in vielen oder fast allen Stadien fehlenden Schweigeminute für die bei einem Auswärtsspiel tödlich verunglückten jungen Focciani aufgeregt. Und einige stören nun Schweigeminuten bei anderen Anlässen unter dem Motto, dass vor dem Tod alle gleich sein sollten. Man macht es also größtenteils aus Protest und nicht, weil man die verstorbene Person verschmähen möchte. Wie gesagt, nur zur besseren Einordnung. Und man muss das sicher dann auch teils situationsadäquat bewerten. Gemeinsam mit derzeit weiteren sich auftuenden Fan-Thematiken ein sehr heikles und vor allem trauriges Thema. Nun aber nochmal ein Dankeschön und möge uns der gespielte und auf den Rängen zelebrierte Fußball viel Freude bereiten. Dominik.
Vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank. Auch für den Input jetzt da hinten raus, das hatte ich so nicht auf dem Schirm und ansonsten auch ein sehr illustrer und sehr bunter und schön geschriebener Stadionbericht.
Absolut.
Und das mit den Schweigeminuten ist nochmal so ein Thema für sich. Also ich denke mir auch ganz oft bei für was auch sonst Schweigeminuten gemacht werden, ist halt, aber das ist immer, ne, wenn halt irgendwo in Europa 3 Leute sterben, aber zeitgleich wie jeden Tag woanders Tausende. Das ist so, liegt in der Natur der Sache, dass wir das eine, aufgrund der Nähe, das ist so, ist glaube ich auch das Erste, was man im Journalismus-Seminar lernt, dass natürlich Nähe zu Rezipienten immer die Auflage steigert oder deswegen das Thema natürlich größer ist. Aber ich glaube, da kann jeder für sich selber sich hinterfragen und ob halt Protest. Ja, er ist gut zu hören bei einer Schweigeminute, ob er da richtig gesetzt ist, wage ich auch zu bezweifeln. Jo, sonst sportlich. Jetzt am Wochenende kam der FC Südtirol im Übrigen nicht über ein 0:0 bei Carrarese hinaus. Dabei hätten da beide einen Dreier ganz gut gebrauchen können, um an die Playoff-Plätze ranzukommen. Die sind beide jetzt Carrarese 9., Südtirol 10. Catanzaro dagegen konnte zu Hause mit 2:0 gegen Reggiana gewinnen, halten sich damit soweit weiter in den Top 8, auf Rang 6 sind sie. Und dann wurde vorne ganz viel auch direkt gegeneinander gespielt. Venezia gewinnt Spitzenspiel in Frosinone nach Rückstand und hat als Tabellenführer damit jetzt 4 Zähler auf Rang 3 und eben Frosinone, also nochmal die ersten 2 gehen direkt hoch.
Gute Sache.
Monza gewinnt, genau wie Poyampalo mit Palermo. Erster genannterer mit einem Doppelpack, eh klar. Ne? Und samt 2. Sieg in Folge, Begic in der Nachspielzeit. Ja. Da haben wir den ersten Nachspielzeittreffer.
In Parma gelernt.
Ja, so.
Das passt auch zusammen.
4-mal hintereinander ungeschlagen jetzt.
Oh. Wird langsam.
Wird langsam, sehr gut. Es wurde im Pokal gespielt in Italien. Inter schlägt Torino dank der Treffer von Bonny und Juf. Kulenovic hat den Anschluss erzielt, reicht dann aber nicht. Und da, ganz ehrlich, könnt ihr mal vielleicht jetzt zeitgleich nochmal in die Fußball-App eures Vertrauens gehen und euch die Aufstellung von Inter angucken, weil das lohnt.
Ich war auch überrascht.
Er hat aber gesagt, okay, I don't give a fuck, das reicht aber halt trotzdem. Und da musst du es wieder sagen, jetzt Weiterentwicklung Kivu, haben wir auch drüber gesprochen, nicht ganz so viel rotiert wie Inzaghi, aber jetzt da in dem Ding komplett mal zweite Garde antreten lassen mit ein paar Ausnahmen. Unter anderem auch beide Schienenspieler. Auf der einen Seite Isiaka Kamate, Profidebüt, also 21 ist er schon, einer aus Frankreich, sonst meistens zweite Mannschaft, durfte auch direkt über 80 Minuten ran, laut Footmob. Also hat er auch die beste Bewertung bekommen im Übrigen, hat nämlich auch noch einen Assist beigesteuert und jo, links Matteo Cocchi, bei dem war es das 2. Spiel für die Profis und der hat auch von Beginn an und ich glaube ich auch bis zu 76. oder so zocken dürfen. Genau, also Inter im Halbfinale trifft dann auf den Sieger zwischen Napoli und Como und Atalanta schlägt Juve 3:0. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Ladea zynisch wie die alte Dame zu ihren besten Zeiten.
Also ich hatte nur mit, also ich habe mir die Highlights nicht angeguckt, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber gelesen, dass Juve eigentlich auch ganz gut selbst Chancen hatte. Und dann, ja genau, zynisch passt dann wahrscheinlich, wenn Atalanta, das ja sonst eigentlich immer den Chancenwucher hat,
ja,
ein bisschen eiskalter vorm Tor geworden ist.
Voll, und waren auch teilweise sehr, haben dann auch mal so diesen tiefen Block gestellt und so, also nicht immer komplett ihren Vollgas-Fußball gespielt, und Juve hat viele Chancen liegen gelassen. Ich glaube, der Name Kanesecki ist die letzten Wochen auch schon das ein oder andere Mal gefallen.
Ja, ja. Klar. Ja. Mhm.
Und ja, vorne alles weggenetzt. Und so Atalanta jetzt auch im Halbfinale, trifft dann entweder auf Bologna oder Lazio, da die Viertelfinale-Partien dann diese Woche, Dienstag und Mittwoch.
Dadurch haben wir dann ja auf der einen Seite des Turnierbaums auf jeden Fall eine Mannschaft, die jetzt nicht von vornherein zu den großen nominellen Top-Favoriten gehört hat. Das ist doch auch schon mal schön.
Ja, finde ich auch gut. Ja, absolut. Und jetzt kurzes Transfer-Update.
Ach richtig, da war ja was. Wir hatten ja noch gar nicht alles abgehandelt. Und dass das mit Mateta dann am Ende nichts geworden ist, ne, das kam auch überraschend.
Ja.
Dass der schon seit November eine Knieverletzung hat. Mm. Und ist dann eigentlich die medizinische Abteilung von Milan schuld, dass das nichts mit dem Stürmertransfer geworden ist?
Naja, Füllkrug haben sie ja geholt.
Stimmt. Ja, das war nur das eine oder andere, den ein oder anderen Kommentar in die Richtung gelesen, die machen uns hier irgendwie die Chancen auf den Titel kaputt, die Ärzte oder irgendwie.
Ja.
Und wenn sie im Sommer Bonifaz verpflichtet hätten und sich nicht dagegen gestellt hätten, ne?
Ja.
Genau, wo waren wir denn eigentlich? Strefezza, können wir gleich später noch drüber reden?
Ja.
Vielleicht relevant, dass Luis Buffon Pisa verlassen hat und per Laie in die Serie C gegangen ist, nach Pontedera. Ein bisschen Spielzeit für den 18-Jährigen. Cremonese hat Torsby von Genua verpflichtet.
Sehr gut.
Rugani ist von Juve nach Florenz verliehen worden. Wen haben wir da noch gehabt? Die Roma hat bei den Super Bayern zugeschlagen, ne? Brian Saragossa.
Ah, der gehört noch den Bayern offiziell?
Ja, der hat das erste halbe Jahr bei Celta Vigo verbracht. Und jetzt ist er in Rom. Hat er eigentlich, spielt er dann heute Abend vielleicht schon? Also auf sein Debüt wartet er noch. Mal sehen, ob er im Kader steht. Am Montagabend. Gegen Cagliari. Sassuolo hat noch ein bisschen was gemacht. Doppelt in Marseille zugeschlagen. Einmal Ulises Garcia. Den kennst du, glaube ich, auch noch.
Na klar. Ja. Grüße.
Neuer Linksverteidiger und wer ist der andere? Daryl Bacola, 18-jähriger offensiver Mittelfeldspieler, auch aus Marseille, für 10 Millionen.
Ach, na klar, wieso nicht?
Ja, Talente aus Frankreich haben sich ja bewährt irgendwie. Ja, genau, der größte Lookman, das hatten wir auch letzte Woche schon einmal kurz besprochen, ist dann zu Atletico Madrid gegangen, 35 Millionen Euro. Hat auch, glaube ich, in seinem ersten Spiel direkt getroffen. Ist die Motivation wieder da.
Sehr schön.
Ja. Cremonese hat noch Luperto aus Cagliari geholt.
Oh, ach krass, das ist an mir vorbeigegangen. Ach, da,
ja.
Das ist, oh, den kann ich mir gar nicht in einem anderen Trikot vorstellen, ehrlicherweise. Eigentlich.
Das eine oder andere hat er ja schon getragen. Hat er nicht mehr Stamm gespielt? Doch, hat eigentlich auch bei Cagliari noch Stamm gespielt.
Schon, ne?
Naja. Und dann gehen wir nochmal auf Seite 1. Haben wir da noch einen? Ist gut vorbereitet, ne?
Ach du.
So ein paar Laien natürlich. Vecino ist noch nach Vigo gewechselt von Lazio. Also der ist jetzt nicht mehr in der Serie A. Citolo Wumbo nach Mallorca. ausgeliehen von Cagliari. Benedicak von Parma nach zu Kasim Pasha.
Hm.
Torino hat noch den Vertrag mit Per Schürs aufgelöst. Finde ich eine sehr traurige Geschichte. Es ist in seinen ersten beiden Jahren beim Toro einer der besten Innenverteidiger der Liga gewesen und dann, glaube ich, irgendwie dreimal in Folge das Knie kaputt. 26, das ist hart.
Aber ja, dann ist er jetzt vereinslos, also Torino hat ihn sozusagen fallen lassen.
Genau. Ja, ich weiß ja nicht, ob es in er hätte ja Vertrag noch bis zum Saisonende wahrscheinlich gehabt. Ist dann die Frage, was da die Absprache ist. Also da muss er sich ja jetzt auch für entschieden haben, da die Vertragsauflösung zu unterzeichnen.
Ja, okay, ja.
Nee, dann war es eigentlich bis auf Lookman, was aus italienischer Sicht am Deadline Day und Mateta dann relativ ruhig. Inter hat es nicht geschafft, Diaby zu verpflichten. Den wollten mit dem oder mit Al-Ittihad haben sie noch Verhandlungen geführt wegen dem. Mal sehen, ob das dann im Sommer was wird.
Okay. Okay, okay, okay. Ja, sehr gut. Dann sind wir doch auch alle so ein bisschen zufrieden, dass dieses Fenster jetzt erstmal geschlossen ist bis Sommer, oder? Und dann melden wir uns wieder, wenn es was gibt.
So sieht's aus.
Also ein bisschen was Vertragstechnisches aber auch bei unserem ersten und dem Topspiel vom Wochenende. Und es war wirklich eins. Juve gegen Lazio, 2-2. Yıldız hat verlängert bis 2030. Und bin mir nicht ganz sicher, ob Juve das eventuell über die Social-Media-Kanäle mitgeteilt hat.
Nee, meinst du nicht, da ging so der eine oder andere Post irgendwie raus? So.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, ist mir nicht aufgefallen. So, das war...
Könnt ihr ja mal sagen, ob euch da was in die Timeline gespült wurde.
ja, aber also das Spiel war richtig nice und das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber Spalletti gegen Sarri und das war intensiv und geil und trotzdem muss man natürlich aus Juve-Sicht sagen, also wenn Kalulu nicht in der 6. Minute der Nachspielzeit den Ausgleich köpft, dann weiß Lazio auch nicht so richtig, wie sie das Spiel da gewonnen haben. Also das ist wieder gestört gewesen, was Juve auch vor allem in der ersten Halbzeit für Chancen liegen lassen hat. Ich tatsächlich in der Retrospektive betrachtet bei diesem Tor von Cobb Mainers, das dann aberkannt wird, weil Thuram im Sichtfeld Providell steht, ist es in der Entstehung eigentlich für mich ein Elfmeter an McKenny oder an Cabal. Ne, ist es Cabal oder McKenny? Irgendeiner wird umgewämst. Aber so richtig. Habe ich nicht verstanden, warum es da keinen Elfmeter gibt. Ist dann Vorteil, Auslegung, vielleicht, also keine Ahnung, nee. Also 10 Sekunden später fällt dann das Tor, das dann nicht gezählt hat. Hätte für mich Elfmeter für Juve geben müssen, aber ja. Ja, und klar bessere Mannschaft, vor allem noch in den ersten 45 Minuten. Locatelli halt mit einem sehr seltenen Bock, den haben wir in den letzten Wochen auch öfter gelobt. Darf ihm so natürlich eigentlich nicht passieren. Und dann steht es 1-0 für Lazio. Kurz vor der
Dazu,
Pause.
Dass Maldini direkt mit einem Impact bei Lazio, ne? Der hat ihm
dann
den Ball abgenommen.
Ja, stimmt.
Und den Assist dann auch für sich verbuchen können. Das Pedro trifft mal wieder in einem großen Spiel. Das ist, hat man pro Saison auch 4-5 Mal.
Ja. Aber also ist dann natürlich eh auch in die ganze Aneinanderreihung der Umstände da, auch wie Prima den dann noch ins eigene Tor abfälscht und so. Mhm. Höchst ja, unglücklich klar. Natürlich. Aus Sicht der alten Dame, ja. Und das war Nachspielzeit, erste Halbzeit. Und dann in der zweiten Halbzeit 2-0, auch stark gemacht. Aber vor allem auch der Pass dann. Also Tor, Isaksen eh. Aber der Pass von Cataldi war geil. Und Cataldi insgesamt mega geil. Trägt jetzt gerade in Abwesenheit von Zaccagni. Das gehört ja noch dazu. Lazio hat ja gerade kaum mehr einen Kader so gefühlt. Also Maldini, ja, tut den gut, aber dann fehlt auch noch mit Zaccagni eigentlich einer der wichtigsten und der Capitano. Aber Cataldi hat mir auch richtig gut gefallen und dennoch hat Juve das dann da wieder den Fuß in die Tür reinbekommen. Also Juve hat schon echt ein richtiges Feuerwerk abgebrannt, aber Vlahovic stand wieder draußen im schönen Mantel und hat auch emotional mitgejubelt, aber der geht den schon ab. Boga kam rein, habe ich mir hier aufgeschrieben, Boga mit gefühlt mehr Impact als Cekrova und da mal wirklich eine ernst gemeinte Frage in Richtung der Juve-Community. Habt ihr schon 10 gute Minuten von Cekrova gesehen? Hm. Also ich glaube, Lollo hat mal geschrieben, dass der auch generell dem vielleicht noch so ein bisschen die Match-Fitness fehlt, aber der kommt rein, boah, trifft oft die falschen Entscheidungen, ist irgendwie so, weiß nicht, sieht nicht ganz so gut aus. Und ja, in dem Spiel habe ich mir schon ein paar Mal bei Yildiz gedacht, na gut, jetzt kippst du wieder nach innen ab, dann machen halt 3 das Schussfenster zu. Und wenn er dann auch mal Grundlinie geht mit links flankt, das ist dann mal was Überraschendes, aber das passiert noch zu selten. Also ich finde, das ist ja immer so, wenn man die besten Spieler, da zieht man viel Hate auf sich eventuell auch, weil die viel Leute haben, die sie mögen. Und ich mag den ja als Spiel auch generell, aber da kommt wieder dieses Ding, dass man dann vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Und ich sag mal so, ab und an in den letzten Wochen, und da wiederhole ich mich auch, vielleicht hat es auch was mit generellen Fitness zu tun, weil ja in der Copa hat er gar nicht gespielt, weil angeschlagen. Aber da ist mir das Spiel von Yildiz gerade dann um und im Strafraum manchmal ein wenig zu eindimensional. Und das aufgrund, obwohl er ja eigentlich alle Möglichkeiten hätte, mit ganz schnellen Richtungswechseln das ein bisschen anders zu gestalten. Ja. Ansonsten Man of the Match, Kalulu.
Ja.
Also auch den Panini Award bekommen, der macht richtig Spaß. Also wie der dann marschiert und nicht nur, weil er noch das Tor macht. Der ist nach wie vor für mich einer der Steals der letzten Jahre, transfertechnisch gesehen.
Auf jeden Fall.
Und trotzdem ist es halt dann nur ein Punkt zu Hause für Juve, muss man insgesamt, ey, die hätten ja dann tatsächlich nach dem Ausgleich noch fast das Tor gemacht, aber dann auch wieder, ja, ist halt nicht kein Kopfballspieler, ne, aber, also Openda würde ihm halt auch mal gut tun, wenn er jetzt mal irgendwie dann vielleicht ein entscheidendes Tor macht. So, ja, wenn sie das gewinnen, sind sie noch näher dran, jetzt sind sie aktuell auf 4. Allerdings könnte jetzt die Roma mit einem Heimsieg wieder gleichziehen.
Also hast du in einer Woche eigentlich 2 ganz gute Leistungen, aus denen nur ein einziger Punkt oder ein Pokal aus plus ein Punkt in der Liga hervorgeht, ne?
So ist es, ja.
Aber dann ist das eben halt der Punkt, wo es für ganz oben noch nicht reicht und das ist ja auch entsprechend der Entwicklung in dieser Saison auch in Ordnung.
Genau, weil, finde, spielerisch siehst du viele Sachen, also wie sie teilweise aufzocken, da ist schon viel Gutes dabei, aber klar, also trotzdem würde den dann vor allem in solchen Spielen, wo es dann hinten hart auf hart kommt, so ein richtiger Mittelstürmer ganz gut tun. Der Lazio, Christian, wie du es hier geschrieben hast, hat noch den Input gegeben, die Saison ist aus meiner Sicht eine einzige Katastrophe, es fehlt das Quäntchen Glück, was letztes Jahr immer da war, so wird es wohl Platz 9 bis 11, die anderen wird es freuen. Auch ich finde, in dem Spiel hat man das ein oder andere Quäntchen Glück gehabt. Klar, es ist dann bitter, dass du hinten raus den Ausgleich kassierst, aber wie gesagt, also über die 90 Minuten gesehen ist der Punkt für Lazio mehr als genug in dieser Partie.
Dennoch kann ich natürlich verstehen, wenn man die Saison im grauesten Mittelmaß zu beenden droht. Ich meine, vielleicht geht ja im Pokal noch was.
Ja, aber ich meine, sie sind jetzt Achter. Okay, 3 hinter Atalanta, die haben auch noch ein Spiel weniger auf, ja gut, auf Como, die auch ein Spiel weniger haben, ist schon ein bisschen weiter weg. Aber ja, okay, du hast recht, wenn man ein Punkt für Udinese Calcio ist, dann ist das graues
Mittelmaß. Genau.
Egal, wo Udinese steht. Aber dazu kommen wir gleich vielleicht später auch noch. Serie A kompakt. Hellas Pisa, 0-0.
Das ist überraschend.
Tja.
Kann ich auch weiter im Text. Wir standen bei Pisa eigentlich an der Seitenlinie.
Ah, guter Hinweis. Bei
beiden, ne? Es sind ja beide, die
stimmt. Also
Trainereffekt auf jeden Fall schon mal nicht.
Bei Hellas Pisa, Paolo Sammarco. Oh, bei Pisa, ja, hör mir auf. Oscar Hiljemark.
Ach, stimmt. Ja,
hast du den noch auf dem Schirm?
Der ist verpflichtet worden. Also der ist nicht Jugendtrainer da gewesen oder so, sondern die haben die aus Elfsborg geholt.
Ja, die Eltern unter euch erinnern sich, Palermo mal 2 Jahre und Genoa.
Ja.
Doch, ich habe den aber sofort im Palermo-Trikot im Kopf.
Ja, total.
Und zwar, weil, warte mal,
99 Serie A-Spiele, 55 insgesamt für Palermo.
Ja, das war das Jahr, als ich zur Saison gekommen bin. Also 2015 war er da, 2016 bin ich dahin. Das war, ich glaube, den habe ich sogar noch kommentiert.
Stark. Geil. So ein bisschen die längeren blonden, hellblonden, weiß nicht, Locken, weiß ich jetzt nicht, aber mit auf dem rosanen Trikot. Ja, das kann schon in Erinnerung bleiben.
Und Paolo Sammarco ist aber Hellas Jugendtrainer ansonsten, ne?
Das ist genau. So. Ja, der ist Interimscoach.
Okay. Alright, alright. Das war es dann aber auch schon. Genua, gerade schon gefallen, Oskar Hiljemark, da ist die Verbindung, verliert auch durch einen sehr späten Treffer zu Hause gegen Napoli. Und ja, also man kann in der Partie über vieles reden. Napoli war vor allem in der zweiten Halbzeit komplett bodenlos. Kollege Buongiorno auch schon davor. Also, ja. Wild.
Er hat den Fehler gemacht auch vor dem
Vor dem 0-1-Elfmeter.
Genau.
Also direkt am Anfang und dann beim zweiten auch. Und ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass in Napoli sich, wenn sich ein, also Rahmani hat sich eigentlich gut weiterentwickelt, aber meistens gibt es immer einen Innenverteidiger, der den anderen so ein bisschen mitziehen muss. Und wenn dann, also, ja, weiß ich nicht. Das ist, naja. Aber natürlich die größte Aufregung, der Elfmeter, den es dann hinten raus noch gibt. Ja, De Rossi hat gesagt, wenn man sich die Bilder zu diesem Elfmeter ansieht, verliert man die Liebe zu diesem Sport.
Ich finde, also ich finde, klar fällt Vergara da schnell und, wie heißt das, so aufmerksamkeitsträchtig, ja, theatralisch vielleicht auch. Aber er wird halt auf volle Kanne unten am Fuß getroffen, oder nicht? Also ich habe, als ich mir die Wiederholung gerade angeguckt habe, habe ich mich gefragt, wo denn die Diskussion eigentlich herkommt.
Ja, ich finde, ich bin da auch ein bisschen gegen den Strom, weil ja auch, ich habe aber viele auch, also Diskussionen in Studios und von anderen Fernsehsendern da in Italien mir angeguckt, die alle gesagt haben, ja, dass das so macht, dass der VAR den Sport kaputt macht, da bin ich ja voll auf jeder Seite, da können wir gerne in die Diskussion gehen.
Also gut, dann können wir darüber reden, ob das Massa das sehen muss.
Also ich habe mir das jetzt nämlich vorhin auch nochmal angeguckt und das könnt ihr gerne auch mal machen und da, wo Massa steht, ich bin mir ziemlich sicher, er hat es gar nicht gesehen. Er steht nämlich, das ist, passiert ja rechts im Strafraum, Richtung Fünfer und er steht, da muss er auch stehen, das ist eigentlich der normale Laufweg, er steht aber halt eher links am Strafraum. Er ist also diagonal gelaufen und da sind irgendwie 5, 6 Spieler zwischen ihnen. Das heißt, ich nehme an, der hat den Kontakt gar nicht wahrgenommen. Und das ist ja immer die Frage, wann wirst du zum Video rausgeschickt?
Aber das steht ja eigentlich auch, ich weiß, dass der Linienrichter den Call nicht machen darf, ne? Das hattest du, glaube ich, auch mal erklärt, aber der hat ja eigentlich schon auch eine Sicht darauf.
Ja, genau, aber also wahrscheinlich lässt du es ja heutzutage erstmal immer weiterlaufen. Ja. Und dann, wenn jetzt Massa nämlich daneben steht und sagt, ich habe das gesehen, aber nicht so bewertet, dann wird es wahrscheinlich schwerer, ihn in die VAR-Area rauszuholen. Aber sie werden ihn gefragt haben, hast du das gesehen? Haben gesagt, nee, habe ich gerade nicht gesehen. Und dann guckt er sich's an. Und das geht ja. Und da muss man auch sagen, im Vergleich zu Sachen, die auch in der Bundesliga wieder passiert sind, am Wochenende geht es ja in dem Spiel bei beiden Elfmetern super schnell.
Ja.
Ich finde es beim ersten Elfmeter relativ wild, dass er auf Abstoß erst entscheidet und dann Monitor raus muss. Ich finde, das darf er ruhig sehen, dass das ein klares Foul war. Und dann bin ich bei dir. Also, ja, der fällt theatralisch und zieht so den Fuß hoch. Aber Leute, der rutscht ja nicht nur drüber, und man weiß es ja nicht genau, vielleicht, wenn da kurz, und wenn nur, was wird der wiegen, seine 80, 90 Kilo, und selbst wenn es nur 45 Kilo sind, die in diesem Rutschmoment dem auf dem Fuß stehen, dann kann das auch mal sein, dass du den Fuß so hochziehst und weg vor Schmerz.
Ja.
Und dann, also ich habe schon in den letzten Jahren sehr viel lächerlichere Elfmeter gesehen.
Absolut.
Also ich sehe den Skandal da nicht. Ja. Bin gespannt auf Napoli, jetzt im Pokal gegen Como. Darf ich als Kommentator begleiten? Gucke ich mir mal an. Im Endeffekt war vor allem die zweite Halbzeit ist nicht so wirklich meisterwürdig, aber sie ziehen halt noch die 3 Punkte und schaffen es irgendwie wohl, gerade durch diese Schwächephase, zumindest ergebnistechnisch noch halbwegs unbeschadet durchzukommen. Vielleicht bleiben sie ja dran. Fiorentina gegen Torino, 2-2. Habe ich mir ein bisschen angeguckt, sogar live. Und muss sagen, ich fand die echt gut, die Viola. Aber also wie sehr kannst du um den Ausgleich betteln? Ja. Klar, das ist wieder so Angst, Essen Seele auf und so. Ne? Aber dann auf einmal nur, also die waren wirklich die aktivere Mannschaft. Ja, drehen das Ding auch durch schöne Tore, schöne Eskalationen.
Casadei hatte das 1-0 gemacht, dann Solomon, zweite Halbzeit Ausgleich und genau direkt danach kommt dann Ken, ne?
Ja. Und aber ich habe auch immer jedes Mal, immer wenn du Vanoli an der Seitenlinie gesehen hast, hat er immer so mit den Händen dieses enger, kompakt, kompakt, kompakt. Also, und dann, ja, und dann kriegst du halt so einen Freistoß und dann kriegst du ein Kopfballgegentor. Gut, weil du halt, ja. Pah, weiß ich nicht. Ach, genau, macht Maripan. Bei dem hatte ich für Comunio auch noch geboten im Übrigen. Auch wieder 100k überboten worden, genau wie bei Strefezza.
Verdammt.
Frechheit, Dennis. Frechheit. Und ich mag den Kollegen Jack Harrison. Den habe ich das erste Mal spielen sehen. Der war gut.
Ah, hat auch das Tor von Ken gleich vorbereitet.
Ja, der war echt. Hat mir gefallen. Hat mir gut gefallen. Bologna-Parma. 0-1.
Das hat mir auch gefallen.
So. Rote Karte, Pobega.
Also ich finde, man darf sich, ich das natürlich auch nur irgendwie eine Brille auf habe. Ich würde mich, wenn es jetzt auf der anderen Seite passiert wäre, hätte ich wahrscheinlich für gelb gesagt, aber ich hätte mich, glaube ich, auch nicht massiv beschwert, wenn er ihn runterstellt, weil also Sohle ist blank in also, die Bewegung genau. Rein, auf die Wade und das Knie ist auch nicht so weit weg.
Ja, also das ist halt dieses wieder das Ding, ne? Du, also der Schiri gibt erstmal gelb im laufenden Spiel mit der ganzen, so wie es aussah, und wird dann rausgerufen. Und wenn ihr jetzt da sozusagen irgendwo nur einen Screenshot seht, oder wenn es bei gelb geblieben wäre und die Leute nur den Screenshot von, wie er da steht, würde ich auch sagen, klare rote Karte. Wie kann das keine rote Karte sein? Aber ich finde, wenn man sich das in Bewegtbild anschaut, dann sieht es doch so fast sogar aus, also klar, ein bisschen dumm, dass sein Bein dann so durchgestreckt ist, aber ich finde, es sieht fast so aus, als würde er halt hinten einhakeln wollen. Und Pobega verliert ja auch so wenig den, weißt du, was ich meine? Er strauchelt so ein bisschen.
Ja, ja,
er ist
ja,
so
ja.
Irgendwie so der ganze Körper, der Bewegungsablauf ist irgendwie komisch. Und
ja, er wollte ihn nicht so treffen, das ist, ja, das ist ganz
und,
klar. So.
Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wenn du sagst 50-50 gelb, dann frage ich mich, warum wirst du rausgerufen?
Ja, fair.
Ja, na gut. Und dann war es leider, das hat dem Spieler nicht gut getan. Ich habe das hier auch ein bisschen mit Krankensofa geguckt. Wir sind dann zwischendurch wieder zu Olympia gegangen, weil das arg gelangweilt hat. Weil so hatte natürlich, bei 11 gegen 11 hätte sich wahrscheinlich Parma hinten reingestellt.
Ja.
So hat sich Bologna hinten ein bisschen reingestellt. Und ich glaube, es ist auch bezeichnend, dass nach der roten Karte, das war in der 18. Minute, ich glaube in den Highlights, gar nichts mehr drin ist von der ersten Halbzeit.
Das stimmt, denn das hat da, glaube ich, der englische Kommentator auch richtig gesagt dann im Spiel. Ich habe es vielleicht auch schon mal erwähnt, Parma hat mit der Kreation Probleme.
Mhm.
So.
Im Übrigen, bei solchen Spielen, ich kann immer nur empfehlen, wenn du es auch möchtest, es gibt ja immer zwei Kacheln bei uns auf der Zone. Du kannst ja auch die italienische Übertragung angucken. Du kannst es nur nicht da umstellen, sondern das ist eine zweite, mache ich gerade ganz viel. Tatsächlich.
Okay.
Sehr unterhaltsam. Vor allem auch die andere Art und Weise, wie da gesprochen wird und so.
Ja.
Von der, auch von der Anzahl der Worte, die genutzt wird. Ja, das Eigentor von Castro einkassiert worden, Pellegrino im Abseits. Sind wir uns da einig, dass das auch strafbar ist?
Ja, ne? Das ist in Ordnung.
Jo, dann gibt es noch Gelb-Rot für Troilo. Zweite gelbe Karte ist, glaube ich, okay. Die erste habe ich nicht mehr auf dem Zettel. Und ich wollte schon fast hier ins Dokument reinschreiben, Parma, italienische Werder, selbst in Überzahl nicht imstande, irgendwas offensiv zu kreieren. Ganz im Gegenteil, Orsolini, der zuletzt echt meistens nur noch als Joker kommt, trifft noch den Pfosten. Und dann die vierte Minute der Nachspielzeit, Ordóñez.
Nimmt sich ein Herz.
Er nimmt sich ein Herz und dann hinein ins Glück.
Mhm.
Ja. Und ja, gut, also da, ehrlicherweise, genau so willst du einen Derby-Sieg feiern. Schmutzig mit einem, mit einem späten Tor in der Nachspielzeit. Besser geht es ja eigentlich gar nicht.
Ist ja, also auch wenn Bologna jetzt punktetechnisch gar nicht mehr so weit entfernt ist, sind glaube ich nur noch vier, weil sie halt selbst seit Wochen irgendwie der eigenen Form hinterherlaufen, sind die ja klarer Favorit gewesen natürlich in diesem Spiel. Und dann ist es mir tatsächlich wirklich vollkommen egal, wie das passiert.
Ja, das glaube ich. Stefan hat
Strefezza ist eingewechselt worden, genau.
Zu genau. Dem und da hat Stefan geschrieben, wie geil ist das denn bitte? Strefezza zurück in der Serie A. Ich fand den schon in Lecce genial und noch besser in Como. Glückwunsch an Parma zu diesem Deal. Der Typ macht richtig Bock. Und dann hat er noch eine zweite Mail hinterher geballert. Ganz vergessen vor Begeisterung eben dazu zu schreiben, habe ich natürlich durch Marius Transferbeiträge eben bei euch im Podcast gehört.
Ja, lustig. Sehr schön. Und freut mich, dass da, ich bin mir ja nicht sicher, ob das interessant ist für Leute, die nicht bei Transfermarkt.de arbeiten. Aber.
Ja, und das hatte ich dir dann noch geschrieben, weil vielleicht hat sich der eine oder die andere gewundert, als ich gemeint hatte bei dem Transfer im letzten Podcast, wo ich gesagt habe, boah, da gibt es ein paar geile Mentalitätsgrätschen an der Außenlinie. Und dann bin ich irgendwie nochmal so in mich gegangen und habe mehrere Stunden später festgestellt, dass ich Strefezza, warum auch immer, mit Kollegen Pezzella verwechselt habe. Den ich ja auch mal live in Strefezza, Pezzella, es ist auf
beide doppelt ist Z, ne?
Ja, so, ja gut.
Ja. Aber den hatten wir ja schon jahrelang.
Stimmt.
Ja. War da auch immer, dachte man, der schafft den Durchbruch, ne?
Der macht nochmal Druck auf die Außenverteidiger in der Squadra.
Naja. Er ist jetzt Stammspieler in Cremona. Also.
Jo. Lecce, apropos, die haben gewonnen gegen Udinese. Ey, Udinese auch einfach so geil, ne? Deswegen habe ich es gerade gesagt mit dem Mittelfeld. Gewinnst gegen die Roma und dann sowas.
Mhm.
Also das 0-1 ist klar, da Kajström rutscht, glaube ich, auch noch weg, aber wie die alle, okay, du kannst auf der anderen Seite sagen, Lecce war halt so richtig im giftigen Modus, da vorne in den ersten 5 Minuten vorne draufgegangen wie die Feuerwehr. Aber Udinese wirkte, als wären sie gar nicht anwesend. Ja, andersrum aber dann auch der Elfer richtig stümperhaft verursacht, so mit so eingeflogenen Krätsche im eigenen Strafraum, stabil. Und aber auch hier gibt's ein Last-Minute-Tor und zwar eins von Banda, geiler direkter Freistoß und dann Via del Mare, komplette Eskalation. Geil, Mann, das hat mich komplett abgeholt. Also das habe ich mir zwei, dreimal angeguckt.
Die Bilder auf jeden Fall top.
Yes. Dann hatten wir noch Sassuolo gegen Inter. 0-5 das Ganze. Dabei gibt es die erste Chance für Sassuolo, wo auch schon Di Marco seinen Rücken mit im Spiel hat, der wirklich fantastisch unterwegs ist. Und genauso auch seine Mannschaft danach. Absolute Inter-Masterclass. Wieder erste Elf sowieso. Di Marco steuert insgesamt 3 Assists bei. Der steht jetzt diese Saison 4 Tore und 11 Torvorlagen.
Wir haben sogar bei uns in der Statistik, die unterscheidet sich manchmal von dem, wie woanders gezählt wird, bei 5 und 13.
Ah, zählt die Elfmeter, rausgeholte Elfmeter mit rein?
Ja.
Ah, okay. Jo. Ja, stark. Und da hat Michael
also
auch
in den,
ne?
Ja. Genau. Also erstmal noch, weil ich das auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Klar hat er 6 in den letzten 3 gemacht oder halt mehrere in den letzten 3, so je nachdem, wie man das zählt. Aber in den Top 15 Ligen, nur Ligaspiele, hat jetzt bei unserer, in der Transfermarktstatistik hat nur Ulis mehr Torvorlagen als Di Marco.
Krass. Stark. Ja, und deswegen schreibt Michael auch, was Di Marco für eine Saison heuer spielt. Ist nach letzter Saison nicht zu glauben. Q hat ihn um 180 Grad gedreht. Für euch bisher der Serie A-MVP? Fragezeichen. Wage ich es noch nicht beantworten zu wollen, die Frage.
Er liefert Argumente dafür.
So ist es nämlich. Letzte Saison im Vergleich zu dem Erwartungsmanagement, was die Jahre davor war, wirklich ein bisschen schwächer gewesen, ne? Aber Aber dieses Jahr wieder die Marco Prime, geiler Typ. Achso, beim Spiel im Übrigen sonst noch Tore. Bissek, Thuram, Lautaro, Akanji. Matic holt sich nach dem 0-4 noch eine gelbe-rote Karte der Marke besonders dumm ab. Passt aber wahrscheinlich auch zu dessen einfachem Gemüt. Und ja, zum Abschluss nochmal Enrique mit einem geilen Tor. Kann man sich auch nochmal gönnen. Ja, Torhüter von Sassuolo. Er kann froh sein, dass ich irgendwie seinen Namen jetzt nicht auf dem Schirm habe, aber hat insgesamt nicht seinen besten Tag, würde ich mal sagen. Der ist da
durchaus geirrt. Durchaus nicht, und es handelt sich dabei um Muric.
Ah ja, richtig. Es handelt sich hierbei um eine Folge, die aufgenommen wurde vor Atalanta Cremonese und Roma Cagliari, den Montagsspielen der Serie A. Das bringt uns zum Ausblick, wie ihr wahrscheinlich richtig bemerkt habt. Coppa-Viertelfinale habe ich angesprochen, Dienstag und Mittwoch, Napoli gegen Como, Sieger dann gegen Inter, darum kümmere ich mich. Und der Kollege Michael Brandes kommentiert dann Bologna gegen Lazio, der Sieger spielt im Halbfinale gegen Atalanta. Milan haben wir angesprochen, die hatten diese Woche Pause aufgrund von Olympia. Jetzt dürfen sie den nächsten Spieltag eröffnen, und zwar in Pisa, Freitag das Ganze. Allerdings, oh ja, das mache im Übrigen auch ich. Da gucke ich mir mal an, was Kollege Hiljemark da schon so zelebriert.
Direkt ein Wochenende Pause vom Allegri Ball und dann direkt wieder rein.
Und da werden mehr als zwei Tore fallen im Spiel. Mal gucken. Na gut. Samstag finde ich richtig geil. Also da sollte man sich eigentlich nichts vornehmen. Und vor allem Bundesliga guckt man an dem Samstag besser eh nicht mittags, glaube ich. Como Fiorentina um 15 Uhr, Lazio Atalanta und am Abend dann, also Lazio Atalanta 18 Uhr und am Abend Derby d'Italia in San Siro. Kollege von mir ist da, bin ich neidisch, bin ich sehr, sehr neidisch.
Cool. Sag mal, Stadionerlebnis.
Werde ich ihn versuchen dazu zu bringen. Sonntag dann Parma Hellas unter anderem.
Ja, wichtig, wichtig. Kann man, wenn man das gewinnt, dann 29 Punkte.
Reicht schon fast, wa?
Reicht schon fast.
Ja. Und abends noch Napoli-Roma. Freuen wir uns auch drauf, würde ich mal sagen. Die nächste Folge dann vermutlich ein bisschen später als jetzt zuletzt. Vielleicht eher entweder dann Montagabend oder dann auch erst im Laufe des Dienstags. Vormittags aber versuche ich mal auf jeden Fall das fertig zu machen, je nachdem wann wir aufnehmen. Ich bin selber da nämlich sonntags in Lipsia unterwegs. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt rein. In euren Podcatchern Glocke drücken und so.
Ah, gegen Wolfsburg.
Da wurde Schabernack getrieben im Segment Dienstplanung. Aber ich bin da in erster Linie erstmal dankbar und freue mich. Einfach. Und außerdem habe ich es ja dafür die Woche darauf.
Aha,
besonders ja. Gut. Na, das ist ja auch immer, gibt diese und diese Wochen.
Klar.
Vielleicht, nee, ich glaube einfach, ich sage jetzt an der Stelle einfach nichts mehr dazu. Weil die Paarung Leipzig-Wolfsburg ist schon gut. Dann.
Es wird ein Fest. So.
Kommt gut durch die Woche mit ganz viel Calcio. Liebe geht raus von uns an euch und wir hören uns. Marius, bis dann. Tschüss.
Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis dann.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di Decco, tiro, gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.